Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jazzcast, die gute Unterhaltung. Wir podcasten fleißig weiter in der Sudermannstraße. Mein Name ist Wolfgang Fröhnberg und ich begrüße heute in Folge 28, ja, wir gehen stramm auf die 30 zu, mal wieder eine Musikerin, Hannah Ferns. Hannah, schön, dass du da bist in unserem kleinen, aber feinen Studio.
Hallo Wolfgang, danke, dass ich da sein kann.
Ja, wir wollten ja schon länger mal essen gehen. Das hat nicht geklappt. Dafür sehen wir uns jetzt erstmal hier. Das mit dem Essen holen wir danach, würde ich sagen. Ja, also für alle, die das noch nie gehört haben, es geht bei Jazzcast die gute Unterhaltung in der Regel entweder um MusikerInnen mit direktem Jazzbezug, ob es den bei dir gibt, können wir vielleicht auch noch rausfinden. Aber es gibt auch Sendungen, da geht es um Persönlichkeit mit interessanten Berufsfeldern. Und mir ist aufgefallen, nur so nebenbei, dass du eigentlich in beide Sparten passt. Ich habe das mal nachgeschaut. Du machst beruflich integrative Managementberatung und Kompetenzentwicklung, Führungskräfte-Coaching, Training und Change Management. Ist das richtig?
Absolut. Es ist ziemlich kompliziert, was auf meiner Webseite steht. Aber genau das mache ich.
Also und was kann man sich darunter in aller Kürze vorstellen, in einem Satz?
In einem Satz, okay. Ich arbeite mit Unternehmen und auch mit Menschen in Unternehmen, eben, dass sie Veränderungen gut bewältigen, dass sie gut zusammenarbeiten, dass Kommunikation funktioniert, das sind so die Hauptthemen und dass eben Führung funktioniert und MitarbeiterInnen gut geführt werden.
Mhm. Ergänzt sich das eigentlich mit deinem musikalischen Schaffen oder sind das für dich komplett getrennte Welten?
Es war lange Zeit ganz getrennt, ich wollte es gar nicht offenlegen. Ich habe auch überlegt, zum Beispiel als Musikerin mit einem anderen Namen zu arbeiten und habe dann aber festgestellt, dass das eigentlich mehr und mehr zusammengewachsen ist und ich erlebe das Musikmachen auch befruchtend für die andere Arbeit, weil vor allem dieser ganze das ganze Thema Zugang zu Emotionen, weil im Prinzip, ich komme ja aus einer ganz analytischen Ecke, ich habe VWL studiert und dann promoviert.
Oha.
Und ja, du darfst Frau Doktor zu mir sagen.
Okay, starker
und,
Tobak.
Und dieses sehr analytische Herangehen ist gar nicht immer das Richtige, weil es geht natürlich bei Menschen immer auch um Emotionen. Ja, wenn du einen Konflikt hast, wenn Kommunikation nicht funktioniert. Und mir hat tatsächlich diese starke Richtungswechsel in Richtung Musik machen geholfen, dann auch in dem anderen viel besser zu werden und dann mehr darauf zu achten, was da bei mir emotional los ist, aber auch bei den anderen.
Ja.
Und dadurch wird die Beratung besser.
Mhm. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass das in einem Bandzusammenhang vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht ist.
Das stimmt. Wobei ich
sagen
muss,
wenn man da so eine Mediation hätte.
Ja, das stimmt. Aber es ist schwierig, wenn du selber drin verstrickt bist. Da bin ich manchmal nicht cool.
Kann man den Schritt zurück nicht machen, der dann
nötig
ist.
Und das andere ist auch, dass ich lange auch abgelehnt habe, diese ganzen, auch das Management-Know-how, weißt du, so wie man was organisiert und so, das wirklich anzuwenden, hat relativ lang gedauert in meiner musikalischen Karriere, bis ich das wirklich übertragen habe, auch in die andere Richtung zu sagen, okay, es geht eben auch um Verträge mit Veranstaltern, es geht um Verträge mit Labels. Und dann ist es auch da wichtig, nicht zu romantisch und naiv zu sein. Ja. Das hat ein bisschen gedauert, hat auch ein bisschen Schmerzensgeld gekostet.
Also wenn man es auch halbwegs professionell betreibt, ne?
Genau.
Ja, dann da können wir auch noch gleich weiter drüber reden. Du bist auch hier, weil du auch eine ganz enge Beziehung zum King Georg hast. Und das hängt auch damit zusammen, würde ich jetzt mal behaupten, dass du hier in der Nähe auch lebst und wohnst im Agnesviertel. Und du kommst gerade auch von einem ziemlich interessanten anderen Ort, der hier um die Ecke ist. Und zwar dem Bear Cave Studios. Kannst du mal sagen, was du da gerade machst und was das für ein Ort ist und was das für Leute sind, die diesen Ort betreiben?
Ja, sehr gerne. Das Bear Cave Studio ist tatsächlich hier um die Ecke ein tolles Studio, was die Leute von Locas in Love machen, die eine Kölner Band, die ich sehr mag.
Ja.
Und ich arbeite mit dem Björn gerade dran, ein neues Album aufzunehmen, was sich mit dem Thema Trost beschäftigt. Also wir machen Songs.
Ist das ein Konzeptalbum?
Ja, es ist ich neige zum Konzeptalbum. Es merken nicht immer alle, aber ja, genau, weil ich finde, in der jetzigen Zeit ist es also für mich ist es ein großes Thema und Musik ist für mich auch sehr tröstend. Und habe ich mir gedacht, das möchte ich gerne machen und ich wollte auch nochmal so ganz frei mit Björn zusammen rumprobieren, was das auch soundmäßig machen könnte und so. Und da treffen wir uns einfach ein, zwei Mal im Monat und arbeiten zusammen, ohne dass jetzt gleich, eben das Album ist noch gar nicht so im Vordergrund, sondern es ist erstmal das Aufnehmen und das Ausprobieren.
Und die Musik, ist es Folk im weitesten Sinne? Ist das sozusagen die, ein Begriff, mit dem man deine Musik gut beschreiben könnte, ein Zugang für jetzt Leute, die gar nicht wissen, was du machst?
Ja, ich denke, das ist gut. Es ist nicht Folk im Sinne von Scottish Folk oder also so sehr traditionell. Mhm. Wenn man Indie-Folk davor nimmt, ist es leichter. Ja. Amerikaner.
Mhm.
Das ist, glaube ich, was. Ich habe bei meinem letzten Album Turn on the Light durch die Zusammenarbeit mit dem Produzenten Olaf Opal haben wir so ein bisschen das Spektrum mehr geöffnet.
Der also, auch The Northwest und solchen Leuten zusammenarbeiten.
International Music, ja. Die Düsseldorf-Düsterboys und so, genau. Mhm. Und da, mit ihm habe ich, da war es eher so, mir ging es darum, so einen Cinemascope-Sound zu haben. Und das Folkige hat ja oft so eine, sowas, ja, in so einem kleinen Café sitzen mit der Gitarre. Wobei du recht hast, ist, vom Songwriting her ist es immer sehr stark am Folksong orientiert, weil es wirklich viel Text und Strophen und sowas gibt in meiner Musik.
Singer-Songwriter, ist das ein Begriff? Der jetzt. Für ja. dich passt.
Ja, der ist gut. Ja.
Und ja, wie man sich das so vorstellt, das Instrument von Singer-Songwriter ist ja oft die Gitarre. Das Hauptinstrument ist bei dir auch so.
Ja, Hauptinstrument ist Gitarre. Ich bin mittlerweile auf E-Gitarre umgestiegen, weil ich das noch interessanter finde vom Klang. Und eben, ich spiele auch Klavier und jetzt im Studio nehme ich gerade alle Instrumente auf. Das ist total spannend. Also Synthesizer und Schlagzeug und so. Es ist sehr vielfältig gerade. Mhm. Ja.
Okay, zu deiner musikalischen Ausbildung kommen wir gleich noch. Ich war auch schon mal in diesem Studio und da habe ich eine ganz spezielle Erinnerung dran. Da gab es sehr viele Gitarren.
Das stimmt, und
also
alles
sehr
schön.
Viele Instrumente. Ja. Ich glaube, es sind so Instrumente Nerds und Sammler, auch Björn Sonnenberg vor allem. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie das ist. Hast du dann Lust, die alle mal auszuprobieren? Wie viele hast du selbst und hast du so eine Lieblingsgitarre? Vielleicht eine, die dich schon ganz lange Jahre begleitet. Und was ist das Besondere an der dann?
Also ich habe tatsächlich, im Studio gibt es wahnsinnig viele Gitarren, sie sind toll.
Du bist ja auch mit einer auf dem Rücken hierher gekommen.
Ja, ne? Das ist meine eigene. Das ist auch eine meiner Lieblingsgitarren, die heißt das Arbeitstier, weil das einfach eine Gitarre ist, die sehr, sehr sicher steht im Sound, sich nicht verstimmt und so. Meine allererste richtige Gitarre, also meine eigene Gitarre, habe ich an einem Geburtstag geschenkt bekommen. Ganz ätzendes Erlebnis, ich habe mit meiner Band damals gespielt auf meiner eigenen Geburtstagsparty.
Welcher Geburtstag?
War, glaube ich, mein 30. Und nach dem ersten Song hat keine Sau geklatscht. Ja? So, und ich denke, was ist denn hier los? Und dann kommt mein Freund die Treppe runter und sagt, deine Gitarre klingt schlecht. Ich hatte eine geliehene Gitarre und ich war total angepisst, weil ich dachte, was ist denn hier los? Ja, meine Freunde sollen bitte so höflich sein und klatschen. Und dann hatten die alle zusammengelegt und mir meine erste Gitarre, meine erste eigene Akustikgitarre geschenkt. Und ich habe die auch lange gespielt. Aber tatsächlich jetzt die neue, die ich habe, die ist deutlich stabiler. Mhm. Und ich habe zu Hause mehrere Vintage-Gitarren. Ich stehe total auf alte, also sie sind so 60er Jahre. Ich habe eine alte, eine kleine alte Fender und die eine heißt Elvis. Die ist auch super, also goldener Glitzer.
Die hast
also,
du so getauft.
Die heißt tatsächlich so.
Also.
Das ist ein italienisches Modell, wo ich den Namen, fällt mir gerade nicht ein. Mhm. Das Problem ist tatsächlich, dass die beim Live-Spielen sehr zickig sind. Also die verstimmen sich ständig. Die sind im Studio mal schön, aber es ist für Live-Sachen, mich stresst es zu sehr. Ich habe leider keinen Roadie, der die ganze Zeit meine Gitarren stimmt.
Wo besorgst du die so?
In Konstanz, wo ich ursprünglich herkomme. Da gibt es einen Gitarrenbauer, der in den 80er Jahren sehr berühmt war. Der hat zum Beispiel diese Prince-Gitarre, die Cymbal-Gitarre gebaut.
Ja.
Jerry Auerswald. Und der hat einen Fundus. Immer wieder kommen Leute, bringen alte Gitarren vorbei. Und der, wenn der was Spannendes hat, dann ruft er mich an und sagt, hey, ich habe was Schönes. Wobei ich jetzt einen Gitarrenstopp, also ich habe 5 zu Hause. Ich finde, das reicht. Also es gibt immer mal wieder tolle, aber ich kann die gar nicht alle so spielen. Ich finde es dann besser im Bear Cave, die diese riesen Auswahl haben.
Ja, schon faszinierend.
Ja,
oder?
Ist total
schön. Ich war schwer beeindruckt. aber du merkst schon, ich will auch zu den Ursprüngen. Du hast, das habe ich auf deiner Website gelesen, die Musik in die Wiege gelegt bekommen. Kannst du mal erzählen, was das heißt? Wann hast du angefangen? Weil du hast ja gerade auch erzählt, du hast deine erste Gitarre mit 30.
Meine erste eigene.
Mit 30 bekommen, aber du hast schon sehr früh angefangen, dich mit Musik zu beschäftigen und Instrumente auch zu lernen.
Genau, also ich habe auf zwei Seiten, auf der einen Seite meine Oma mütterlicherseits, die war Vortragskünstlerin und es war für mich als Kind was ganz Faszinierendes. Sie hatte also immer so einen großen Beehive, also so Wahnsinnsfrisur, lange Fingernägel und die hat Kunstlieder in Altersheimen mit einem Klavierspieler, was so Schubert-Lieder und solche Sachen gemacht und das heißt, dass wir viele solche Sachen als Einschlaflieder vorgesungen bekommen haben. Und mein Vater ist aus England und kommt auch aus einer musikalischen Familie. Er selber macht keine Musik.
Also aber du bist in Konstanz aufgewachsen?
Genau, ich bin ursprünglich aus Konstanz. Und mein Vater kommt aus England, aus Liverpool, kein Beatle, aber die Familie da ist auch sehr musikalisch.
Ja.
Und wir haben mit meinem Vater immer auch total viel gesungen. Der spielte eben auch Gitarre und hat mir Gitarre spielen beigebracht. So, und da habe ich am Anfang wirklich, ich konnte drei Akkorde, ich habe alle Beatles-Songs mit drei Akkorden gespielt. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber mit ein bisschen Fantasie. Und dann habe ich später so ganz klassisch noch ein bisschen Klavierunterricht gehabt, habe dann aber das nicht weiter verfolgt. So. Und dann hatte ich leider mit 18 oder so, hatte ich so einen Freund, der fand das ganz furchtbar, wenn ich Musik gemacht habe. Und dann habe ich erst mal aufgehört. Bis mich dann irgendjemand gefragt hat für meine erste Band, ob ich würde doch Musik machen und so, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ein bisschen Musik zu machen.
Was für Musik hat dich beeinflusst, außer die Beatles?
Genau, also ich war ein riesen Beatles-Fan und dann kam tatsächlich eine Hardcore-Folk, also ich fand Joan Baez toll, ich fand Joni Mitchell toll, also ich war wirklich so von diesen Frauenstimmen sehr fasziniert. Und habe auch die Sachen mir dann auch wirklich drauf geschafft, also wollte das auch unbedingt gut spielen können. War mit 14, war ich schon als Straßenmusikerin mit einem Freund, haben wir ein bisschen Taschengeld aufgebessert und also das waren eindeutig Folk-Sachen und dann habe ich
Du bist auch um die Welt gereist, oder?
Ja, so ein bisschen, ja, genau. Bisschen also in Europa getrampt, genau.
Auch schon ziemlich jung und da auch dann quasi dir sozusagen das Geld dann durch die Straßenmusik
verdient. Genau, na, das war toll. Ja, es war eine sehr.
Erzähl doch mal, was da so für Geschichten.
Was gibt es da für Geschichten? Ich kann mich erinnern, also ich hatte.
Da lernt man doch bestimmt auch interessante Menschen kennen.
Ja, das ist richtig. Also ich habe ein sehr, sehr schönes Erlebnis da waren wir in Ravenna.
Ja.
Das war total toll. Da habe ich so eine Clique von Leuten kennengelernt, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und die dann auch so. Wo wir praktisch mehr oder weniger am Strand gewohnt haben und dann halt tagsüber in die Stadt und Musik gemacht haben. Und das Nette war eben dadurch, dass ich so ein anderes Programm hatte, also nicht nur Blowing in the Wind und Knocking on Heaven's Door gespielt habe, waren auch die Ladenbesitzer total sweet, ja, und haben also wirklich gutes Geld gegeben. Das andere war in Antwerpen, da kann ich mich auch dran erinnern, das war auch wirklich sehr, sehr schön, da war ich auch ein paar Mal. In Antwerpen hatte ich auch meinen allerersten wirklich praktisch wie so ein Gig auch bei so einem Open Mic mit 14 oder so mit meinen Joni Mitchell Sachen. Das war auch toll, so das erste Mal auf der Bühne stehen.
Joni Mitchell Sachen, ja.
Ja, ja. Ja, genau.
Ja, schön. Ich habe auf deiner Webseite auch noch eine interessante Geschichte gelesen und zwar über Alvaro Peña Rojas. Der war anscheinend, also kann man kurz erklären, der hat mit Joe Strummer zusammen gespielt, eine Band, so eine Pop-Rock-Band, kann man sagen, bevor dieser Joe Strummer dann der berühmte Frontmann dieser berühmten Punk-Band The Clash wurde. Und aber Alvaro Peña Rojas wiederum, der auch seine eigene Musik weitergemacht hat, der war bei euch zu Hause, ging der ein und aus. Und dann auch in Konstanz, ja, der dort gelebt.
Richtig, der lebt immer noch
dort. Der lebt immer noch dort.
Der ist immer noch mit meiner Mutter, die jetzt 86 Jahre ist, die trifft sich immer noch mit Alvaro ab und zu zum Tee trinken. Die sind also befreundet und er war oft zu Gast und wir hatten...
Was ist das für eine Figur? Ich habe über ihn, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber weil wir ja auch über Jazz öfter reden, anscheinend hat der sein Saxophonspiel aufgehört aus Protest gegen den US-dominierten Jazz und sich anderer Musik zugewandt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass er aus Chile stammt, ja, und die Amerikaner dort auch, ne, politischen Einfluss genommen haben, der ihm irgendwie überhaupt nicht gepasst hat als Unterstützer von Allende und eben Gegner dieser Militärdiktatur, die Amerikaner unterstützt haben, was ich eine ziemlich interessante Geschichte finde, ne?
Ja.
So eine, ja, wie man das eben auch politisch wenden kann, ne, seine Kunst, ja, dann sozusagen in so einem individuellen, trotzigen Akt, aber das ist, fand ich eine spannende Geschichte. Was ist das für ein Typ? Das klingt sehr interessant.
Ja, der ist total spannend. Und individuell trotzig ist wirklich genau, da hast du zwei gute Worte für ihn gefunden. Nee, weil er wirklich, das fand ich auch schon eben, ich war ja da noch sehr jung auch, ne, als ich da bei den Proben, bei denen, ich bin dann immer zu den Proben mitgegangen, weil ich das so spannend fand. Und der ist halt wirklich total klar als Künstler in seiner künstlerischen Aussage. Und wenn der auf einem komischen Melodika oder auf irgendeinem Kinderklavier einen Ton anschlägt, dann muss dieser Ton so sein und nicht anders. Und der ist da sehr, sehr kompromisslos und das habe ich immer total gemocht. Und ich freue mich auch wahnsinnig für ihn, dass er ja jetzt sehr spät nochmal richtig Erfolg bekommen hat, dass er also in Chile, er ist oft in Chile mittlerweile wieder, also er wird wieder eingeladen und wird da auch als, der ist einfach ein Avantgarde-Künstler, der sich nichts sagen lässt. Ja, und
ist er da wiederentdeckt worden quasi, kann man das so sagen?
Ja. Also ich glaube gar nicht, wiederentdeckt würde heißt mit seiner älteren Musik oder so, das nicht, sondern mit seinen aktuellen Sachen wird er einfach regelmäßig auf Festivals eingeladen.
Spät wertgeschätzt.
Ja, genau so. Ja, also der ist wirklich, hat einen total guten, irrsinnig trockenen Humor und ja, ist ein Kämpfertyp, das merkst du, das finde ich toll.
Okay, wir sind in Konstanz. Du bist sehr jung zur Musik gekommen. Du bist schon sehr jung selbstständig in die Welt hinaus und hast mit der Musik quasi gelebt. Du hast interessante musikalische, legendäre Figuren kennengelernt. Dann gab es eine Pause, hast du gerade selber gesagt. Es gab jemanden irgendwie, der das nicht so cool fand, dass du Musik gemacht hast. Und das hat dich vielleicht so ein bisschen rausgebracht. Aber dann hast du ja irgendwann doch deine erste Band gegründet und bist ja auch irgendwann rausgekommen aus Konstanz. Wie würdest du diesen Weg beschreiben dorthin?
Also das Erste, was mich rausgebracht hat, ist tatsächlich, dass ich da mit 16 schwanger war und mit 17 meinen Sohn bekommen habe. Und dann war irgendwie klar, weil ich wollte eigentlich, ich wollte nach Berlin, ich wollte Musik machen und so. Und es war klar.
Das klingt ja auch so, ne?
Ja, was du vorher genau. Das war, ich hatte eigentlich schon alle, die Bahnen waren schon vorbereitet, aber es hat eben nicht so funktioniert. Und heute bin ich total froh, dass das so passiert ist. Und dann habe ich eben mit 17 meinen Sohn bekommen. Es war klar, okay, jetzt musst du erst mal deine Schule fertig machen, dann habe ich angefangen zu studieren und nach dem Studium habe ich keinen Job gefunden, habe ich gedacht, dann promoviere ich erstmal und hatte da parallel zu meinem Studium schon immer eine Band und zwar immer ein Freudenprojekt, also ein Spaßprojekt, was ich sehr gerne gemacht habe und als mein Sohn dann zum Studium weggegangen ist aus Konstanz, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt meine Chance und jetzt gehe ich in eine große Stadt, wo ich meine Musik ernster nehmen kann und mehr machen kann. Also ich arbeite ja selbstständig und hatte mir das so überlegt, dass ich, wenn meine Selbstständigkeit gut läuft, dass ich dann einfach weniger arbeite und mehr Musik mache und habe mich dann für Köln entschieden.
Warum Köln?
Weil ich, also die Alternativen waren Köln, Hamburg und Berlin. Das waren die drei Städte, wo klar war, das, was ich an Musik mag, findet in diesen drei Städten statt. Und Köln schien mir die zugänglichste und freundlichste zu sein. Also so nicht
dafür
so.
Das ist immer bekannt.
Ja.
Die Rheinländer.
Auch nicht so riesig. Und es hat sich auch bewahrheitet, dass ich sehr schnell, also zum Beispiel, zufällig wohne ich um die Ecke vom King Georg, gehe regelmäßig hier zum Konzerten und ich weiß nicht, wen alles ich aus der Szene. Also die Susi von Klee, dann den Erik Pfeil und weiß nicht, wer noch alles. Fällt mir gar nicht an, den Oliver Mink.
Ich habe eben schon gesagt, du warst sehr oft auch bei den Lesungen, was mich natürlich sehr freut.
Auch bei den Konzerten. Ich habe die Konzerte geliebt.
Also das heißt, das ist dir aber auch wichtig, dass du quasi so in so einer Szene irgendwie aufgehoben bist, dich irgendwie zugehörig fühlen kannst.
Genau, das ist wichtig. Und das hat eben nicht nur was mit, das ist irgendwie ein berufliches Netzwerk, was man nutzen kann, sondern es ist, ich bin halt auch ein Fan von, ich höre auch wahnsinnig gerne Musik. Ich gehe liebend gern zu Konzerten und ich finde auch die Sachen, die die anderen machen, super spannend und interessant und so. Und deshalb will ich Teil von so einer, eben ich will Teil davon sein,
Und du hast dann auch angefangen, immer mehr eigene Songs zu schreiben, kann man das so sagen?
Genau. Ja. Ich habe angefangen, also.
Die Band, von der du eben gesprochen hast, war das noch Easy Country oder
war das? Easy Country und dann Ferns, die hießen, das war praktisch so ein Wechsel von, also die allererste Band waren die Commercials, da habe ich mit einem Punk-Freund zusammen bei ihm auf dem Speicher oben mit Computer und also Drumcomputer und Gitarren und so. Wir haben einfach mit einer großen Tonbandmaschine von seinem Papa, der bei AEG gearbeitet hat, haben wir Tonbänder aufgenommen. Das war meine erste Band.
Gibt's ja noch?
Es gibt ihn noch, es gibt auch noch ein paar Aufnahmen. Ich habe noch ein paar Sachen.
Die Commercials finde ich auch ziemlich gut.
Es wäre jetzt auch, glaube ich, wieder aktuell. Also man könnte es jetzt.
Die Musik.
Ja, klar, es würde jetzt wieder gehen, die 80er Jahre. Und dann hatte ich eben, war diese Idee mit diesem Country-Projekt.
Ja.
Und dann haben wir mit Covers angefangen und dann habe ich angefangen, eigene Stücke zu schreiben. Und damit haben wir uns ein bisschen natürlich auch vom Country ein Stück weit wegbewegt, weil ich nicht künstlich in meinem Songwriting Country-Musik schreiben wollte. Ne? Und mit der Konstanzer Band, da waren wir auch auf Tour und so, das war eigentlich schon auch ganz nett, aber es war tatsächlich so, dass dann, wir waren ja alle am Ende unseres Studiums irgendwann und dann Heirat, Kinder, die anderen waren dann auch in so anderen Zusammenhängen und dann war klar, ich möchte viel mehr als nur im Proberaum üben und ab und zu mal auf einem Stadtfest spielen oder so. Und dann war eben die Entscheidung, nach Köln zu gehen, war absolut richtig.
Mhm. Aber mit Ferns gab es eine EP 1998?
Ja, und auch ein Album.
Ein Album, ja, und ja, noch ein Live-Album. Und dann?
Genau, also drei Alben, genau.
Ja. Und dann war Schluss.
Genau, das war praktisch.
War das so eine logische Konsequenz oder ist sowas auch eine dramatische Sache, wenn so eine Band dann eine Erfahrung, die man vielleicht mal machen muss? Was würdest du sagen?
Also ich fand es kein Drama. Das Tolle an dieser ersten Band war, und das habe ich danach auch so nicht mehr wieder erlebt, wenn du dich im Studium, du kennst dich aus dem Studium, bist einfach befreundet und denkst, hey, lass uns Musik machen. Ja. Ja? Und dann machst du mit deinen Freunden Musik und irgendwann löst sich das irgendwie auf. Aber die Freundschaften sind alle geblieben. Ja? Während das jetzt dann irgendwann so ist, okay, du machst Musik und du suchst einen Schlagzeuger, du suchst einen Bassisten oder eine Gitarristin. Und dann sind es natürlich auch Leute, die man mag und die irgendwie sympathisch sind und so. Aber dieses Konzept, dass du denkst, an erster Stelle sind wir mal Freunde und dann machen wir halt auch noch ein bisschen Musik. Das war da eben sehr besonders. Und als ich das aufgelöst habe, war das relativ klar. Also in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe eben nach Köln, wir können noch Shows spielen, wir haben dieses Live-Album dann eben noch aufgenommen, damit wir so eine Art Abschluss-Ding haben. Genau. Und das, aber
2008.
Ja, also es war nicht, es gab kein Drama.
Darf ich mal kurz dazwischen schieben, diese Verbindungen auch, die du hier in Köln aufgebaut hast, ist das was, was dir jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit auch geholfen hat? Oder wie hast du die erlebt?
Also für mich war es...
aus der künstlerischen Perspektive.
Ja, für mich war es ein totaler Schock, die Stadt zu erleben ohne die Orte, die ich so mag. Also mich hat am meisten hat mich getroffen, dass es keine Musik mehr gibt, keine Live-Konzerte und sowas.
Ja.
Dann klar, erstmal keine Arbeit, alle Auftritte abgesagt. Ich habe dann auch die Lust verloren, ehrlich gesagt, auch für dieses Jahr Gigs zu buchen. Also ich habe wirklich, ich hatte so das Gefühl, ich mache jetzt mal Pause und dann im Frühjahr ging es dann eigentlich wieder los. Ich habe letztes Jahr eine Single veröffentlicht, Brighton. Das war auch schön, so ein kleines Projekt.
Gibt es auch auf deiner Website, fans.com.
Genau. Und das passte auch so in die Zeit, weil der Song heißt ja We Will Never Fly to Brighton. Und das war für mich total dieses Corona-Ding auch, dass halt einfach Sachen nicht stattfinden werden. Ne? Also insofern.
Da steckt eine Menge Sehnsucht drin in dem Satz. Ne?
Und der ganze Song ist auch genau so. Deshalb musste der dann auch unbedingt raus. Also ich habe so gemerkt, ich hatte den schon vor zwei Jahren geschrieben und hatte das Gefühl, das ist jetzt die Zeit, um den rauszubringen. Habe den dann als Single rausgebracht, was gut war. Genau, und jetzt habe ich wieder Lust, was zu machen und aufzunehmen. Und wir schauen mal, vielleicht kommt dieses Jahr sogar noch die eine EP oder sogar eine LP.
Bist du auch schon mal wieder live aufgetreten?
Ja, vor zwei Wochen. Und zwar in einem sehr schönen, wie so ein kleinen Schrebergarten. Also es war so ein privates Konzert mit 50 Leuten.
Ja.
Eine Unplugged-Show. Ja, das und das schön. War sehr, sehr schön, ja.
Dein Solo-Debüt möchte ich nicht unterschlagen. Das ist jetzt dann ungefähr 7 Jahre her. Sentimental Bones.
Richtig.
Sowas wie Sentimentalität kann einem tief in den Knochen stecken. Oder wie soll ich den...
That's me.
Ja? Wie soll ich total. Den Albumtitel verstehen?
Ja, total. Ich bin eine sentimentale Person.
Und aber auch als Songwriterin, aber was die Texte angeht, ist mir aufgefallen, auch eine Geschichtenerzählerin.
Ja. Also ich.
Du nutzt es schon auch, um Geschichten zu erzählen. Es sind jetzt nicht so abstrakte, hingeworfene Phrasen oder so, sondern schon Stories aus einer Ich-Perspektive oder auch.
Ja. Es gibt auch oft irgendeinen persönlichen Auslöser, entweder bei mir selbst oder Leute, die ich erlebe oder die ich beobachte im Alltag, aus dem heraus ich dann meine Songs entwickle. Ich versuche nicht jetzt, ne, es gibt ja so ein Ding, dass du sagst, okay, das ist so Diary, also reine Tagebuch schreiben in Musikform.
Ja.
Ich glaube, dass die Musik dann gut wird, wenn die Sachen ein bisschen länger verarbeitet schon sind, so ein bisschen abgehangener sind, wenn man eben nicht mehr so emotional so drinsteckt. Aber es gibt auch Momente, wo mich was total berührt und wo ich dann einfach Gitarre nehme und wo die Gitarre und das Singen an sich einen Heilungsprozess für mich haben.
Das heißt, über den Text, über die Geschichte kommt die Musik dazu?
Ja, also es ist meistens so, dass ich, es gibt meistens eine Zeile. Also zum Beispiel auf dem, zum Beispiel Shady Day, Silence is the language of the moment. Die Zeile ist auf einmal da und dann überlege ich mir, okay, was ist das für eine, was gehört da für eine Musik dazu? Und aus dem, aus solchen, ich komme oft über eine Textzeile, ja, die mich interessiert aus irgendeinem Grund und dann entwickle ich daraus den Song.
Ja, Country, Folk, Pop habe ich dann auch noch gefunden, direkt ins Herz treffend. Gibt es auch so Pressestimmen und man kann sich das, vieles davon auch auf deiner Webseite anhören, was Absolut. Ich nur sehr empfehlen kann. Ja, das war nicht das Letzte, was du gemacht hast, ganz und gar nicht. Und du hast dann auch ziemlich eng mit jemandem zusammengearbeitet, finde ich auch, dann wieder eine interessante Person, Ken Stringfellow. Kannst du mal was zu dem sagen, was der sonst so gemacht hat und wie du mit dem, also wie sich das ergeben hat, was du mit dem alles gemacht hast. Und dann vielleicht auch am Ende noch, weil mich das auch persönlich interessiert, weil ich mal mitbekommen habe, dass es so ein Filmprojekt gab, ja, über ihn, was daraus eigentlich geworden ist. Ja. Das waren jetzt drei Fragen auf einmal. Ja, gemein mache ich manchmal.
Eins nach dem anderen beantworten. Also ja, Nummer eins, Ken Stringfellow war ganz lange Zeit, ist einer der Mitbegründer der Posies. Das ist eine Band, die in den USA wirklich groß waren. Ja. In Deutschland gar nicht so, aber die haben einen Hardcore-Fan-Club auch in Europa viele Jahre. Er selber hat fast 10 Jahre lang als Keyboarder bei R.E.M. gespielt. Dafür ist er, glaube ich, bei vielen Leuten noch bekannter und produziert eben sehr viele Sachen. Also hat mit vielen großen Musikern gespielt und witzigerweise, es gibt eben genau, das ist eine der wenigen autobiografischen Songs, Turn on the Light, also der Titelsong von meinem letzten Album, beschreibt, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar hat der Ken ein Konzert im King Georg gespielt.
Stimmt, er hat auch im King Georg gespielt.
Und er hatte auf seinem aktuellen Album ein Duett auf seinem aktuellen Album. Und er hat in jeder Stadt eine Sängerin praktisch gesucht, die mit ihm dieses Duett singt. Und mein Nachbar Rolf Witteler, das ist der Mann, der Le Pop macht.
Ja, kennen wir
also
auch.
Noch ein schönes Netzwerk.
Das Label betreibt.
Genau, genau. Und der Rolf hatte mich empfohlen, weil der hat jemanden gesucht, der so ein bisschen so einen country-esken Sound hat. Und dann hat er vorgeschlagen, dass ich das mache. Und dann habe ich den Ken praktisch vor der Tür vom King Georg am Abend der Show getroffen. Dann haben wir so einen kleinen Durchlauf gemacht und haben dann dieses Duett miteinander gesungen. Das war ein Wahnsinnsauftritt, weil er mich gebeten hatte, einfach im Publikum zu sitzen. Und wenn sozusagen die Stelle kommt, wo ich mitsinge, soll ich einfach aufstehen und lossingen. Und die ganze, das ganze King Georg hat so BÄM. Es gibt sogar das als Video auf YouTube.
Warst du sehr aufgeregt von diesem Moment?
Total.
Weil da kann ich mir vorstellen, da sitzt man doch in einer gewissen Anspannung da und denkt so bumm gleich.
Ja. Und der war wirklich, der ist ein wahnsinnig guter Musiker, sehr, sehr vielfältig in seiner eigenen Musik, aber auch in der Produktion. Und wir haben dann in den Jahren danach mehrere Touren gemacht. Ja, es hat so, genau, war irgendwie toll. Und wir waren mehrfach auf Tour in so einem Konzept, wo ich meine Sachen gespielt habe und er hat mich begleitet. Und ich habe bei ihm die Duette mitgesungen und so. Da haben wir mehrere Sachen miteinander gemacht. Und bei meinem aktuellen Album hat er eben auch ein paar Sachen mit mir eingespielt. Und da haben wir praktisch ein paar Songs auch zusammen. Der Eröffnungssong, das ist ein Wahnsinns-Klavier-Intro. Da spielt er auf dem Flügel meiner Mutter in Konstanz, weil wir waren auf Tour und hatten einen Day off.
Ja.
Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich bringe die ganzen Mikrofone und so alles mit. Und dann haben wir bei meiner Mutter, die hatte dann auch den Klavierstimmer angerufen, damit alles seine Ordnung hat.
Ja.
Und dann haben wir bei meiner Mutter im Wohnzimmer das Intro von Running Away aufgenommen. Ja.
Aha. Das ist eine schöne Geschichte.
Ja, das ist ein Wahnsinnstyp.
Gibt's die in dem Film zufällig? Weil das ist eine Fotografin, die ich sehr schätze, Claudia Horarius, die auch als Filmregisseurin arbeitet. Und ich habe das vor Jahren mal mitbekommen, dass sie dieses Projekt angefangen hat. Ich weiß, Ken heißt der Film, glaube ich.
Genau.
Oder? Ken the Movie oder so.
Genau. Die sind da noch dran, soweit ich weiß. Ich kriege auch nicht so viel
dauert,
mehr.
Sowas dauert immens lange. Ne?
Also die haben vor 2 oder 3 Jahren haben die gedreht tatsächlich in den USA.
Ja.
Und dann gab es immer, es ging, glaube ich, immer wieder darum, Tranchen für Budget, also dass man immer wieder zum Weitermachen immer wieder dann Fördergelder beantragt hat und so, aber soweit ich weiß, ist das Projekt noch, noch da, aber es ist einfach noch nicht abgeschlossen.
Und hast du auch noch nichts davon gesehen?
Nee, nur das, was die Claudia mal, es gibt so Snippets, die mal gepostet wurden oder so, nee, ich habe noch nichts gesehen.
Hanna, wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit angekommen. Aber ich möchte dich am Ende noch fragen, wir wissen ja eigentlich schon, was du gerade machst und wo die Reise musikalisch hingeht. Hast du einmal, so ganz banal, hast du jetzt noch einen Auftritt in nächster Zeit, wo man dich anhören kann? Und zweitens, welche 3 Wünsche hast du noch, die sich bis zum Ende des Jahres erfüllen sollten?
Wow, okay. Also ich habe einen Auftritt tatsächlich, aber es ist ein ganz kleines Ding in Konstanz. Da gibt es so einen Sampler, der veröffentlicht wird mit Konstanzer Künstlern. Das ist am 19. September, aber jetzt ansonsten ist noch nichts gebucht. 3 Wünsche für dieses Jahr. Ich glaub,
wer soll das Derby gewinnen, Everton oder Liverpool?
Everton.
Aha, siehst du, habe ich dir schon mal einmal geholfen.
Genau,
jetzt
einmal
2 Wünsche.
Okay, also ich glaube, ich wünsche mir tatsächlich, dass das Album fertig wird. Aber ich merke ich gerade, während wir sprechen, es ist Zeit, was zu veröffentlichen. Und ich wünsche mir, dass ich das live spielen kann dieses Jahr.
Hat das schon einen Arbeitstitel? Hattest du das schon gesagt? Nein, ich glaube nicht.
Nee, ist noch geheim.
Okay, ich wünsche mir, dass du entweder dieses Jahr noch oder vielleicht dann auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal im King Georg auftrittst.
Sehr gerne.
Und ich bedanke mich für das schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Und auch bei Anthony. Und ja, bei euch allen, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Jazzcast. Dankeschön.